Eine Woche beim Mami, eine Woche beim Papi. Die alternierende Obhut gilt als Königsweg für getrennte Eltern. Beide kümmern sich ums Kind und teilen die Kosten fair und gleichberechtigt. Und in der kinderfreien Zeit können sie durchschnaufen. Auf das Modell sollen sogar nicht getrennte Eltern manchmal neidisch sein. Aber ist es so ideal, wie es tönt? Was, wenn der Mental Load an einer Person hängen bleibt? Oder wenn das Kind unter einem Wechsel leidet? In dieser Podcast-Folge reden wir über Chancen, Tücken und darüber, wie die alternierende Obhut wirklich klingt. Sie hören Beobachterradar, mein Name ist Jasmin Helbling und mit mir im Studio sind Julia Panknin und Karin von Flüe. Julia war Kaderfrau in der Medienbranche und ist heute Referentin, Beraterin und Gründerin von der Community mamibrennt.com. Karin ist Autorin und Beobachterrechtsexpertin mit dem Schwerpunkt Familie und Erbrecht. Hallo zusammen.
Hallo.
Ich habe euch gerade vorgestellt und nur eure Berufe erwähnt. Dabei dreht sich die heutige Folge um Themen wie Familie, Beziehungen, Zusammenleben. Also recht private Sachen. Vielleicht wollt ihr euch auch noch ein bisschen persönlicher vorstellen, Julia.
Ja, ich bin Mutter einer 5-jährigen Tochter, getrennt erziehend inzwischen und neu in einer Partnerschaft seit einiger Zeit. Und ja.
Das langt schon. Karin?
Ich habe kein Kind, habe auch keinen Kotz. Aber ich habe einen Partner seit vielen Jahren. Ich lebe seit mehr als 30 Jahren mit dem Partner zusammen. Ja, und geniesse das und hoffe, dass es noch lange weitergeht. So.
Muss ich vielleicht auch noch schnell sagen, ich habe auch kein Kind. Ich habe 2 Meersäule und auch einen Partner. Und im Alltag jonglieren wir ja relativ viele verschiedene Rollen. Also sei es jetzt im Beruf, in der Familie, im Freundeskreis. Wann habt ihr das letzte Gefühl gehabt, es wird zu viel? Ihr mögt nicht mehr alles unter einen Hut bringen. Julia, kannst du dich an eine Situation erinnern?
Also tatsächlich, seitdem wir getrennt erziehen sind, sehr viel weniger. Ich kann mich aber sehr gut an die Zeit erinnern, nach der Geburt meiner Tochter, wo das eben nicht funktioniert hat mit dem Aufteilen von dem Mental Load und überhaupt von den Betreuungsaufgaben. Und deshalb jetzt gerade aktuell, wann es zu viel geworden ist.
Das ist eigentlich ein super Zeichen, wenn du dich nicht gerade an eine Situation kannst erinnern. Und auf das von früher kommen wir nachher sicher nochmal zurück.
Mhm.
Karin, hast du etwas im Kopf?
Nein, ich bin natürlich in einer Lage, wo sich das nicht so stellt wie bei der Julia, wenn du kein Kind hast und bist eben das Double Income, No Kids. Klar hat man auch Mental Load, also das betrifft eher ein bisschen das soziale Leben, das man hat oder natürlich die Haushaltssachen, aber ich bin nie an meine Grenzen gekommen.
Das ist jetzt fast ein bisschen schade, weil ich euch eigentlich fragen wollte, wenn ihr jetzt einen extra Tag hättet pro Woche, wo euch geschenkt wird, was ihr denn mit dem würdet machen? Aber vielleicht fällt euch ja gleich etwas ein. Ja, beide überlegen sehr lange.
Ja, also ich glaube, wir sind sicher in der, oder ich bin in der privilegierten Lage, dass ich schon extra Tage habe, wenn ich nicht 100% arbeite und das extrem geniesse. Und da ein bisschen kann meine Hobbys frönen und ich würde das einfach noch mehr machen. Ein bisschen mehr Zeit noch für Hobbys verwenden.
Wenn ich einen extra Tag hätte, würde ich ihn vermutlich an gute Freundinnen verschenken, damit sie mal einen Tag haben, wo wir dann verbringen können, ohne Kinder, einfach miteinander.
Kann ich gut verstehen. Wir kommen jetzt zum Thema der heutigen Folge, der alternierenden Obhut nach einer Trennung. In den meisten Fällen fängt die Geschichte ja früher an, und zwar mit einer glücklichen Beziehung, mit einem Paar, das sich für ein Kind entscheidet. Julia, wenn du an die Zeit zurückdenkst, wo bist du denn gestanden, beruflich und privat?
Beruflich gerade mega auf der Höhe, gerade neu befördert worden, recht high pace.
Das ist die Führungsposition, gell?
Genau. Und in der Partnerschaft waren wir eben auch dieses Double Income, No Kids Team, beide sehr ambitioniert beruflich, viel am Reisen, viel am Arbeiten. Und dann wurde ich schwanger und dann kam alles anders.
Das ist im Jahr 2020 gewesen. Wie ist es anders gekommen?
Obwohl ich mich als sehr progressiv verstanden habe, vorher irgendwie in diese typischen Rollenmuster gefallen, aufgrund unserer Sozialisierung wahrscheinlich, wo ich selber das Gefühl hätte, ich müsste mehr fürs Kind da sein und mich um das alles kümmern, ganz meinen Job aufgeben, kam für mich aber nicht in Frage. Was bedeutet hat, dass ich dann meine Führungsposition in 60% versucht habe auszufüllen, plus den 100% oder 200% Job zu Hause.
Mhm. Und die 60%, das ist wahrscheinlich auch 100% in 60
ganz
reingestopft
genau. Ganz genau.
Und dein Partner hat 100% geschafft.
Ja.
Ja, was ist denn mit Care-Arbeit gewesen, wenn ihr euch dort so aufteilt? Haben wir das können aufteilen oder ist das auch größtenteils bei dir gewesen?
Das war zum größten Teil bei mir, weil er auch einen sehr langen Arbeitsweg hatte. Das heißt, er musste morgens um 7 aus dem Haus und kam abends nicht vor 7 wieder heim. Und ja, an den Wochenenden, wenn das Kind halt viel mehr bei dir ist, dann ist es ja egal, welches Bedürfnis es hat, heißt immer Mami, 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 mhm. Mami. Und wir haben es nicht geschafft, dass dann in der Zeit so aufzuteilen, dass ich zum Beispiel mal einen Tag frei gehabt hätte, in Anführungsstrichen, oder dass, ja, dass es einfach uns beiden Entlastung gegeben hätte. Wir haben es nicht hingekriegt.
Du bist sehr gefordert gewesen im Beruf und privat und das ist nicht lang gut gegangen. Magst du zu dem vielleicht noch etwas sagen?
Ja, ich bin dann, als unsere Tochter 2 war, habe ich bereits Symptome eines antrabenden Burnouts gehabt. Habe aber selber nicht verstanden, was mit mir passiert und habe sehr lange weggedrückt, die Symptome. Habe dann tatsächlich auch noch, bevor ich wirklich ins Burnout gefallen bin, mich getrennt und bin ausgezogen. Das hat mir dann Entlastung gegeben und ich glaube heute, dass sich deswegen das Burnout auch noch mal um ein paar Monate verzögert hat, weil ich plötzlich wieder Nächte hatte, wo ich durchschlafen konnte zum Beispiel und auch einfach die Konflikte in der Beziehung entfernter waren. Und dann bin ich aber ausgebrannt.
Also es ist nur ein Verzögern gewesen, das Burnout ist gleich gekommen und du hast müssen zurückstehen.
Also ich war dann 1,5 Jahre raus aus dem Arbeitsalltag, ich war krankgeschrieben, ich war auch in der Burnout-Klinik und es hat lange gedauert, wieder auf einen grünen Zweig zu kommen.
Ich finde das ein super wichtiges Thema und du redest offen darüber, hast das schon in mehreren Medien gemacht. Es gibt zum Beispiel eine tolle Podcast-Folge mit dir vom SWR, die heisst «Ausgebrannt zwischen Karriere und Kind». Die würden wir auch verlinken in den Shownotes für alle, die das interessiert. Wir können leider nicht viel tiefer eingehen auf das Thema in dieser Folge. Ich würde aber gerne nochmal zurück auf deine Trennung, die ja auch in dieser Zeit stattgefunden hat. Eure Tochter war dort 2 gewesen. Ist das ein Szenario gewesen, das ihr jemals besprochen habt im Vornherein? Was, wenn wir uns trennen?
Nein.
Gar nicht? Also es hat keinen Plan gegeben, keinen Vertrag?
Nix. Also tatsächlich sind wir da so ein bisschen reingeschlittert, würde ich jetzt mal sagen, so wie es vielleicht viele tun. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir beide so high-paced beruflich unterwegs waren und dann kam das mit der Schwangerschaft und dann hat man halt einfach weitergerödelt. Aber dieser Gedanke, was ist wenn, das haben wir damals überhaupt nicht gehabt. Da bist du ja vielleicht auch so ein bisschen in der rosa Brille. Ich meine, du gründest gerade eine Familie. Heute würde ich das definitiv anders machen.
Mhm. Und sind ihr verheiratet gewesen?
Nein.
Okay, alles klar. Trennung stellt ja das Leben eh schon auf den Kopf, das kenne ich auch. Aber ich glaube, wenn man ein Kind hat, ist es einfach nur mal 100-mal belastender. Karin, du bist auf Familienrecht spezialisiert, wie wir schon gehört haben. Was sind so die häufigsten Fragen, die frisch getrennte Eltern an der Hotline stellen?
Ja, es geht in der Regel hauptsächlich um die Betreuungssituation. Also eben, wer übernimmt dann jetzt die Betreuung der Kinder? Und immer, immer verknüpft mit den Finanzen. Also das ist immer ein Thema bei uns. Die Ratsuchenden wissen nicht, wie man es berechnet. Wie muss ich jetzt die Kinderalimente berechnen? Da schwimmt man. Es kommen auch Fragen, ändert sich jetzt etwas an dieser elterlichen Sorge, die wir haben? Oder vereinzelt auch, ja, müssen wir das irgendwo melden, wenn wir uns trennen? So Sachen sind die häufigsten.
Hast du den Eindruck, dass viele unvorbereitet sind auf die Situation?
Ja. Also das, was Julia vorher gesagt hat, das kann ich bestätigen. Also, man denkt halt nicht an Krisenfall. Also wenn man zusammenkommt, kommt man zusammen, heiratet vielleicht sogar. Oder es kommt ein Kind auf die Welt und das ist ja, sind alles schöne Sachen. Ich würde sagen, es sind totale Ausnahmen, die dann sich das überlegen und es vielleicht sogar schriftlich festhalten, einen Vertrag machen. Aber eben, ist die Ausnahme.
Das ist wie so ein bisschen mit dem eigenen Tod. Man wüsste eigentlich, man sollte es regeln und man sollte über das nachdenken, aber man schiebt es halt weg.
Ja, es ist so. Das ist die Natur vom Menschen. Mhm. Aber für das sind wir Juristinnen ja dann.
Für das bist du da und deine Kolleginnen. Wir haben vorhin gehört, Julia war nicht verheiratet. Macht das einen grossen Unterschied?
Was Kind betrifft, also die Frage ja, von der Betreuung, Frage von den Kinderaliment, spielt es keinen Unterschied. Also da rechnen wir genau gleich. Aber alle anderen Sachen, also wie ist dann die Vorsorge geregelt, wird irgendwie etwas teilt von der Errungenschaft während der Ehe oder kommt der finanzschwächere Ehegatte noch etwas über vom anderen, also eher Aliment für ihn persönlich, das ist ein riesen Unterschied. Also in der Ehe ist man da recht gut abgesichert und im Konkubinat gibt es nichts.
Ich rede recht viel mit meinen Freundinnen über das Thema, weil die meisten sind auch unverheiratet und haben jetzt Kind bekommen. Früher hat man ja immer gesagt, wenn man Kind bekommt, dann sollte man heiraten. Um das Kind absichern, ist das noch so?
Nein, um das Kind absichern nicht. Also für das Kind ist mittlerweile gut gesorgt, auch vom gesetzlichen Rahmen her. Aber einfach der wirtschaftlich Schwächere, wo abhängig wird, hängen natürlich dann sehr mit der Aufgabenteilung zusammen. Für ihn wäre es besser, wenn die heiraten.
Oder für sie. Oder
meistens für sie. Meistens sind es immer noch die Frauen, die halt zurückstecken. Bei der Julia war es auch so gewesen. Ja, wäre es gescheiter, man würde heiraten. Und sonst muss man halt selber ziemlich viel vorsorgen.
Ja. Vielleicht nochmal zurück zum Thema Sorgerecht. Wie ist das im Normalfall geregelt und was gehört da überhaupt dazu?
Ja, also heute ist das geteilte Sorgerecht, also das gemeinsame Sorgerecht, ist die Regel. Wenn ein Kind auf die Welt kommt und die Eltern sind geheiratet, dann ist automatisch gerade schon gemeinsame elterliche Sorge. Und die Eltern, die nicht geheiratet sind, die können es ganz einfach vom Zivilstandsamt erklären, wir wollen das und dann hat man das auch. Und das ist heute echt Standard. Es ist ganz selten, dass man eine alleinige Sorge noch hat. Und was vielfach so ein bisschen Unsicherheit ist von den Eltern, ja, eben was ist eigentlich drin? Was ist der Inhalt von dieser elterlichen Sorge? Und die wird nämlich oft ein bisschen überschätzt, sage ich auch.
Wie das schön, die elterliche Sorge
ja,
wird überschätzt.
Weil was eigentlich im Alltag viel spürbarer ist, das ist die Obhut, zu dem kommen wir ja, denke ich, nachher noch. In der elterlichen Sorge ist eigentlich Vertretung, die gesetzliche Vertretung, also die Eltern vertreten ihr noch minderjährige Kind. Sie tun, wenn es Vermögen hat, das Kind das verwalten. Und sie müssen Entscheide fällen gemeinsam, die im Leben des Kindes sehr wichtig sind. Also die grossen Entscheide. Also beispielsweise, geht es jetzt in eine Privatschule oder in einen Privatkindergarten? Oder es ist etwas Medizinisches, das man muss entscheiden muss? Das machen die Eltern gemeinsam.
Mhm. Wir können gerade jetzt noch zur Obhut gehen. Wie ist denn das geregelt?
Ja, also das Gesetz sagt da eigentlich nichts zur Obhut, wie es geregelt ist. Da haben die Eltern ihre Freiheit. Und die Frage stellt sich eigentlich erst, wenn man sich trennt. Weil vorher, also Obhut heisst eigentlich, man hat die Erziehungsverantwortung fürs Kind und muss die alltäglichen Entscheide, die immer wieder zu machen sind, entscheiden, oder? Also zum Beispiel, ja, wann geht das Kind ins Bett? Werden die Aufgaben gemacht und nachher gespielt? Was ist es denn jetzt? Mit wem spielt es und so weiter?
Also das ist vor allem auch die Frage, wo das Kind lebt, oder?
Das ist dann die Frage, wo das Kind lebt. Also wenn die Eltern eben nicht mehr zusammenleben, dann muss man sich dann die Frage stellen, ja, wie tun wir jetzt die Erziehungsverantwortung aufteilen?
Was gibt es denn da für Formen von der Obhut?
Bisherige Hauptform, und ich zwar denke, sie ist immer noch die hauptsächliche Form, ist die alleinige Obhut. Also das heisst, dass ein Elternteil, meistens halt die Mami, das Kind bei sich hat, es hat dann auch den Wohnsitz dort und der Vater hat das Besuchsrecht alle 14 Tage, meistens am Wochenende, vielleicht noch den Mittwochnachmittag oder einen Abend und ein bisschen Ferien. Und Viertige tut man dann auch noch so ein bisschen aufteilen. Das ist so das alte Standardmodell.
Es ist krass, dass das noch so beliebt ist. Das erstaunt mich jetzt.
Ja, ich weiss nicht, ob es wegen beliebt ist. Es ist halt manchmal ein bisschen die Fakten, ja, kann man es dann überhaupt anders machen? Mhm. So die modernere Version, die jetzt ja schon im Kommen ist. Also die Gesellschaft tut sich ja schon verändern, oder? Und Väter tun sich mehr engagieren, auch schon in der Partnerschaft drin. Das ist dann halt die geteilte Obhut. Also das heisst, dass man nicht mehr so ein krasses Ungleichgewicht hat, sondern dass sich die Väter halt mehr betreuen wollen. Und zwar eben nicht nur den Sonntags- und den Ferienvater sein, sondern wirklich den Alltag erleben und den Mental Load auch dürfen erleben in dieser Zeit. Oder? Also das ist jetzt mehr im Kommen, aber es ist noch nie das Standardmodell.
Und geteilte Obhut und alternierende Obhut, ist das Synonym?
Ja, das ist das Gleiche. Es gibt auch solche, die vom Wechselmodell reden. Auch damit meint man das Gleiche.
Nestmodell auch?
Ja, das Nestmodell ist eine Sonderform von der geteilten Obhut.
Wo nur an einem Ort ist, oder?
Ja, das ist genau. Das, ja. Also dann haben quasi drei Haushalte. Also die Kinder sind im Stammhaushalt und die Eltern können eigentlich die Kinder betreuen dort an und haben dann aber je selber noch ein Zimmer oder eine Wohnung. Es gibt, ich hatte schon Ratsuchende, die mir von dem erzählt haben. Aber ich glaube, das ist wirklich die Form, die am wenigsten gelebt wird.
Und wir hören, es gibt ein paar verschiedene Formen. Wird man sich einig als Eltern? Ist es der Regelfall, dass man sich irgendwie findet? Oder gibt das häufig Streit?
Also es ist so, oder bei uns, beim Beobachten, läuten die Eltern, die sich einig sind, selten an.
Das ist Verzerrung, oder?
Ja, also ich glaube schon. Also die meisten können sich einigen und können die Trennung friedlich über die Bühne bringen und nachher auch als Eltern bleiben, oder? Man hat ja ein gemeinsames Kind. Man ist immer Eltern. Man muss können zusammen schaffen und sich zusammen raufen, wenn es einmal nicht so einfach ist. Aber auch dort, wo Eltern sich eigentlich einig sind, stossen es dann Mama schon ein bisschen an Grenzen. Gerade, ich habe es schon mal erwähnt, den Kinderunterhalt berechnen bei alternierender Obhut. Das ist ein bisschen etwas Neues und das macht noch vielfach Mühe.
Auf das Thema kommen wir nachher nochmal zurück, Finanzen. Bevor wir weitermachen, einen kurzen Aufruf. Wir wollen am Thema dranbleiben. Der Beobachter sammelt inspirierende Beispiele, wo sich Paar neu arrangieren, obwohl die Liebe erloschen ist. Vielleicht betreuen sie, die gerade zuhören, auch gemeinsam Kind oder sie teilen mit ihrem Ex einen Hund, Meersäule, oder sie führen gemeinsam einen Betrieb, irgendein Projekt, das sie zusammen weitermachen. Die Geschichten würden wir gerne hören und in den Shownotes finden sie unseren Kontakt. Wir haben jetzt Theorie gehört, mich würde natürlich Praxis interessieren. Julia, wie ist das bei euch so abgelaufen? Sind ihr euch einig gewesen, was Sorgerecht und Obhut angeht, oder hat das Diskussionen gegeben?
Es hat keine Diskussion gegeben. Das war aber auch, also ich war sehr klar, wir machen 50-50. Mhm. Auch weil der Kinderwunsch vorwiegend von ihm auskam. Also da gab es für mich gar keine Diskussion. Aber auch von seiner Seite aus, ich wusste, der liebt unsere Tochter so sehr, der kann sich das nicht vorstellen, sie weniger als 50% zu haben. Und deswegen war das eigentlich von Anfang an, wo ich mich getrennt habe, war das wie gegeben und klar für uns.
Dass ihr die alternierende Obhut macht. Wie lebt ihr jetzt das? Wie sieht das aus?
Das hat sich verändert über die Jahre. Wir sind ja jetzt doch schon 3 Jahre getrennt. Wir haben am Anfang, konnten wir uns beide nicht vorstellen, länger als 24 Stunden von unserer Tochter getrennt zu sein.
Dahinter jeden Tag?
Jeden Tag. Also der eine hat sie morgens in die Kita gebracht und der andere hat sie abgeholt. Und am Wochenende haben wir dann am Anfang sogar noch an den Abenden Familienessen gemacht. Das war dann irgendwann nicht mehr so praktikabel, weil man will ja nach einer Trennung eigentlich auch nicht mehr die ganze Zeit aufeinander hocken. Und das haben wir relativ lange gemacht, bis vor, ich würde jetzt mal sagen, 1,5 Jahren. Und da haben wir dann einfach gemerkt, dass der viele Wechsel für alle anstrengend ist, gerade auch für die Kleine. Und haben dann gewechselt ins Wochenwechselmodell. Das heißt, der eine bringt sie heute, jetzt ist sie schon im Rinski, morgens am Montag hin und dann am Abend nach oder am Nachmittag, wenn es vorbei ist, dann beginnt die Betreuungswoche des anderen.
Wie ist das so für Sie? Also am Anfang ist sie ja noch recht klein gewesen. Mhm. 2 und dann 3. Habt ihr das erklärt?
Am Anfang, wir haben schon erklärt, aber es war gar nicht so die Frage. Also es war einfach, plötzlich gab es das Mami-Hus und das Papi-Hus und sie durften ein neues Zimmer einrichten.
Ist auch cool, oder? 2 ja. Häuser.
Mega, ja. Und das bis heute Mami-Hus und Papi-Hus. Und jetzt ist es um einiges besser, seitdem wir eben gewechselt haben ins Wochenmodell. Weil das gibt uns jetzt Struktur. Es ist wie klar, es ist ja über das ganze Jahr können wir jetzt planen, weil wir wissen, welche Wochen sind unsere Betreuungswochen. Und es ist auch so, dass wenn sie jetzt morgens in den Kindergarten geht am Montag und ich gebe sie ab, dann sagt sie, tschüss Mami, bis in einer Woche und winkt und freut sich dann auf den Papi. Und sie hat wie so mehr Struktur und kann dann in dieser Woche, sind wir ja alle dann flexibler auch in unserer Planung. Ich meine, beim Papi zum Beispiel geht sie noch 2 Tage zu den Großeltern. Da weiß sie dann, ah, jetzt kommt die Woche. Und bei mir ist es halt anders, aber sie hat sich wie drauf eingestellt. Ich habe das Gefühl, wenn man das so konsequent durchzieht und sie sich an beiden Orten wohlfühlt, dann ist das eigentlich recht okay. Also sie ist ein sehr glückliches Kind.
Mhm. Und ich nehme an, ihr wohnt nahe zusammen. Also wenn sie in den Kindergarten geht und ihr beide müsst sie bringen, dann haben wir ein kleines...
Ja, also das, ich hatte, nachdem ich mich ja getrennt habe, habe ich dann gesagt, er kann die Familienwohnung behalten, in der wir waren. Ich hätte sie mir allein auch gar nicht leisten können. Und hatte dann das Glück, dass ich in der Umgebung, also 7 Minuten mit dem Auto entfernt, eine bezahlbare Wohnung gefunden habe. Das ist sehr privilegiert. Damals habe ich gesagt, das hat mir das Universum geschenkt, weil es mir wichtig war, dass wenn wir uns schon trennen, dass wir sie dann nicht auch noch aus der Kita reißen und sie da entwurzeln. Vor allem auch, weil ich als Kind, ich bin sehr viel gezügelt. Und ich habe das als sehr anstrengend empfunden, immer wieder neu anzufangen. Deswegen, mir ist es wichtig, dass sie ihren Freundeskreis haben kann und dass es wie ihre Bedürfnisse da gedeckt sind und sie in diesen Wurzeln schlagen kann.
Das klingt super. Ich nehme aber an, euer Umfeld hat wahrscheinlich auch Meinungen gehabt zu dem. Weil die Leute ja immer Meinungen haben, wenn es um Kinder geht, hat es da auch blöde Kommentare gegeben. Das arme Kind, es muss immer hin und her...
Es muss nicht mal nur das Umfeld sein, es war schon am Anfang auch der Partner. Ich meine, es ist ja, man hat sich da was vorgestellt und wenn dann einer sagt, es geht so nicht mehr, dann ist das auch für den anderen schwierig, der noch nicht gehen wollte oder es nicht beenden wollte. Und ja, damals habe ich schon zu hören gekriegt, ich würde die Familie kaputt machen. Und aus dem, also jetzt von meinen Freundinnen nicht, die standen alle hinter mir, auch wenn sie gesagt haben, es sei schade, aber es sei... verständlich und meine Entscheidung. Gerade aus den älteren Generationen habe ich dann schon zu hören gekriegt, wie egoistisch das sei, sich mit kleinem Kind zu trennen und man müsse halt durchbeißen und da seien wir alle durchgegangen. Und ich habe aber für mich gesagt, ich lebe das meiner Tochter nicht vor. Ich möchte, dass sie weiß, dass wenn man unglücklich ist, dass man gehen darf.
Das finde ich ganz wichtig und sie kommt ja mit, über wie es dir geht und wenn es dir schlecht geht, dann wirkt sich das auf Familien aus?
Absolut. Und wir sind wirklich, also vor der Trennung sind wir beide nur noch auf Eierschalen gelaufen.
Mhm.
Und es war kein schönes Klima zu Hause.
Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie sich das verändert hat? Du hast schon vorher gesagt, dass der Mental Load weniger geworden ist, dass es dir besser gegangen ist.
Ja, also für mich war am Anfang vor allem die Entlastung mit dem Schlaf. Unsere Tochter hat sehr schlecht geschlafen, über 2 Jahre lang. Und wir sind irgendwie da reingerutscht, dass ich jede Nachtschicht gemacht habe von Anfang an. Und das hat mich kaputt gemacht. Und jetzt ist es halt, und dann hat mich das auch genervt. Also ich meine, wenn du quasi nicht schläfst und sowieso schon so viel machst und dann zu Hause noch so Diskussionen aufkommen wie, hat's keine Windeln mehr? Das kann ein kleiner Satz sein und dann explodierst du einfach, weil du sagst, siehst du eigentlich, nein, du siehst es eben nicht, was ich hier alles tue und du könntest auch Windeln kaufen gehen. Und jetzt ist es halt so, dass, ich glaube, er ist am Anfang recht auf die Welt gekommen. Zu realisieren, was das bedeutet, ein kleines Kind zu umsorgen, allein, weil jetzt sind wir natürlich beide in unseren Wochen oder von Anfang an quasi alleinerziehend. Da ist ja nicht jemand, wo dann sagt, oh, das Kind kotzt, kannst du mal schnell ein Handtuch bringen? Aber er managt's. Und das ist für mich der beste Beweis, dass das jeder kann.
Mhm.
Und ich finde es eigentlich schade, kriegt man das in Beziehungen so selten hin.
Ich wollte gerade fragen, wir haben ja einen Artikel zur alternierenden Obhut im aktuellen Beobachter. Ich verlinke auch den in den Shownotes. Und da drin heisst, dass manchmal sogar nicht getrennte Eltern neidisch sind auf die Form. Kannst du das nachvollziehen?
Absolut. Also ich höre das auch immer wieder, gerade auch von Freundinnen, die dann so ein bisschen neidisch darauf schielen, dass ich halt jede zweite Woche frei habe, dass ich auch mal alleine in Urlaub fahren kann.
Gerade weil ich sage, was machst du in dieser Woche? Also nicht nur schlafen. Schlaf nachholen.
Nein, also heute schläft meine Tochter auch schon viel besser und ich schlafe eigentlich in der Woche, wo sie da ist, mehr, weil ich viel früher ins Bett gehe. Aber ich ich lege heute meine Arbeit zum Beispiel auch so, dass ich in der Woche, wo ich sie habe, habe ich viel mehr Zeit mit ihr. So dass ich eigentlich in der Woche, wo sie bei mir ist, vielleicht 60% arbeite und dafür dann in der Woche drauf dann 100. Und gleichzeitig treffe ich dann meine Freundinnen. Ich habe heute auch eine neue Partnerschaft. Wir haben beide Kinder fast im gleichen Alter und haben dann oft die Kinder gemeinsam, aber dann auch dadurch, dass sie auch getrennt erziehen, das auch Wochenenden allein. Und das ist schon schön.
Da hat man das Verständnis füreinander.
Voll.
Das tönt alles sehr positiv, aber es gibt ja nicht nur Vorteile, sondern auch Herausforderungen. Karin, welche kommen dir als Juristin in den Sinn?
Ja, also einerseits wieder, kommen wir wieder aufs Geld.
Das ist okay. Geld ist immer ein Thema.
Es ist halt, ja, es ist immer ein Thema. Es ist halt verknüpft damit, mit der Betreuungssituation, wenn man das dann eben auch ausrechnet. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Kehrseite von dem schönen Modell, alternierende Obhut. Ist viel Freiheit da, und man kann heute machen, man kann das machen. Und Julia hat es schön aufgezeigt, dass es möglich ist. Aber man muss natürlich mehr rechnen, mehr organisieren.
Also ist es auch teurer oder ist es nur mehr Organisation und Rechnerei?
Ja, Julia will etwas sagen dazu.
Ja, sehe, sie meldet sich.
Es ist logischerweise teurer. Du brauchst ja zwei Haushalte und wir haben alles doppelt angeschafft. Also es ist, jeder hat seine Kleider, jeder hat seine Schuhe, wir haben jeder das Velo oder wie heißen die Dinger, Trotti. Es ist, das muss man sich leisten können. Also auch gerade, wenn man dann eine Wohnung in der Nähe sucht und dann brauchen ja beide eine Wohnung, wo es ein Kinderzimmer hat oder mehrere, wenn man mehrere Kinder hat. Das muss man sich leisten können.
Das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Es ist gleich ein Privileg, sich so organisieren zu können.
Ja, das deckt sich auch mit unseren Erfahrungen am Beratungstelefon. Also die Eltern, die sich melden und sich für das Modell interessieren, die sind meistens finanziell gut situiert.
Mhm.
Man muss sich's wirklich leisten können. Das ist schon ein Punkt.
Was gibt's denn finanziell alles zu regeln?
Also es gibt, Kinder kosten, das müssen alle Eltern. Und die Kinderkosten, die muss man verteilen untereinander. Und beim Standardmodell ist das relativ einfach. Da berechnen wir die Kinderkosten und der das Kind nicht zur Hauptsache bei sich hat, der zahlt das einfach. Weil der Kinderunterhalt, der hat so verschiedene Komponenten. Juristisch gesehen, also das eine ist der Naturalunterhalt, also wenn man sich ums Kind kümmert.
Ich also sage, naturale Essen?
Nein, nicht der, sondern die Erziehungsverantwortung, also der 24-Stunden-Job, so quasi, okay. Oder? Das ist das in Natur, sich ums Kind kümmern. Und ich finde es echt noch schön, dass man das auch heutzutage wirklich auch sagt und sagt, das ist ein grosser Teil, das gehört zum Unterhalt der Kinder. Also nicht nur das Geld selber, also die Auslagen, die man hat für Kleider, fürs Essen, für Kita, weiss ich was. Das ist dann der Barunterhalt, nennt man das. Und eben die Kosten, die zahlt im Standardmodell dann derjenige ältere Teil, wo es eben Kind nicht zur Hauptsache bei sich hat. Und wenn man das andere Modell wählt, dann mit diesen zwei Haushalten, braucht es natürlich dann entsprechend auch grössere Wohnungen. Also man hat mehr Auslagen, Julia hat es gesagt. Und die gilt es dann halt fair aufeinander zu verteilen. Und da kommt es darauf an, ja, wie viel ist dann der Betreuungsanteil von den einzelnen Eltern.
Also soweit ich das verstanden habe, es ist nicht mal nur, das habe ich nämlich jetzt neu in meiner Community gelernt, es geht gar nicht nur um den Betreuungsanteil, sondern wir haben, ich habe jetzt gerade einen Fall, wo beide 50% betreuen, aber dadurch, dass sie ihren Job komplett aufgegeben hat und ums Kind gekümmert hat und er in der Zeit Karriere gemacht hat oder einfach einen Überschuss hat, muss er ihr heute trotzdem zahlen fürs Kind, obwohl er 50% Betreuung übernimmt. Ist das richtig? Das habe ich nämlich jetzt das erste Mal gehört.
Ja, also das ist eben sehr individuell. Also die ganze Rechnerei wollte ich jetzt da niemandem von der Hörerschaft zumuten. Dafür haben wir beim Beobachter ja gute Rechnungsbeispiele, die wir gerne rausgeben. Aber das ist schon möglich, oder? Das ist natürlich einerseits die Betreuungssituation, wer wie viel betreut, aber andererseits auch, wie ist die finanzielle Leistungskraft von der Eltern. Und die ist selten ganz genau gleich. Hängt einerseits mit dem Job zusammen natürlich, in welcher Position ist man, aber auch mit dem Pensum. Das heisst ja nicht, dass wenn die Eltern je hälftig betreuen, dass beide dann 50% Job haben. Das kann da auch variieren.
Wir sehen jetzt schon, und ich habe es auch bei der Vorbereitung gemerkt, das ist sehr kompliziert und vor allem sehr individuell. Wieso ist das so mühsam, die Berechnung?
Ja, weil das Modell ist halt neu. Es ist neu und zum Unterschied zu der alleinigen Obhut wäre es ja auch nicht gerecht, wenn man würde bei der Verteilung der Kinderkosten jetzt einfach beim alten Modell bleiben. Oder noch das viel ältere Modell, das es mal gegeben hat, also nicht in allen Kantonen, aber so Bern und so weiter haben das gehabt. Die haben einfach so Prozentregeln gehabt. Also die haben geschaut, der Vater verdient so und so viel. Ein Kind gibt so und so viel Prozent von seinem Einkommen zurück und das ist dann der Kinderunterhalt. Also sehr einfach, wo man in einer Tabelle schauen kann. Und das einfach ist es nicht. Es ist nicht fair, oder? Weil bei uns, in unserer Rechtspraxis, will man wirklich den einzelnen Familien gerecht werden. Und keine Familie ist genau gleich wie die andere. Und die Freiheit haben wir und wenn man Freiheit hat, dann wird es eben halt auch immer ein bisschen komplizierter zum Regeln.
Und eben auch, weil es neu ist, wie du vorher gesagt hast, wenn wir jetzt so einen Blick in die Zukunft werfen, wird das durchsichtiger, einfacher irgendwann die Berechnung oder geht das halt nicht anders?
Also wenn wir es wirklich so viel fair machen und die, die bei uns anfragen, die Ratsuchenden, die wollen eine faire Lösung, aber sie wollen es dann schon auch verstehen, die Zahlen, die dahinter sind. Es soll ja auch gefühlt nachvollziehbar sein, gefühlt fair sein. Und das wird nicht einfacher werden. Die einfache Variante ist eben die mit den Prozent, aber da hat das Bundesgericht schon lange gesagt, das machen wir nicht. Ich glaube nicht, dass es viel einfacher werden wird. Das Bundesgericht hat jetzt wenigstens mal Leitplanken gemacht. Also ganz am Anfang sind alle geschwommen. Niemand hat gewusst, wie müssen wir jetzt rechnen mit alternierend oben die Hilfe, oder? Da hat jeder ein bisschen irgendetwas zusammengebastelt. Das haben wir nicht mehr. Also wir sind schon einen grossen Schritt weiter. Die grossen Leitplanken haben wir. Und jetzt gibt's noch so ein bisschen einzelne Detailfragen, die noch offen sind. Und je länger jetzt da Zeit geht, umso mehr Entscheide werden kommen. Und wird sich das ein bisschen festigen. Und gewöhnt man sich auch mehr an das Modell und weiss dann halt, jetzt muss ich einfach ein bisschen mehr rechnen als beim alten Modell. Aber so schlimm, wenn man sich dann wirklich mal damit befasst. Ich rede aus eigener Erfahrung, ich habe immer zuerst gefunden, Jesus Gott. Und die Juristen dann wirklich nicht gerne rechnen. Aber wenn man sich dann mal darauf einlädt, merkt man, also ein Hexenwerk ist es nicht. Es ist halt, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen und ja, das auch will machen.
Julia, ich nehme an, ihr habt euch die Zeit genommen. Ist das mühsam gewesen, die Rechnerei?
Wir haben nicht gerechnet. ich habe von Anfang an, dadurch, dass ich habe schnell wieder aufgestockt, mir war die finanzielle Unabhängigkeit immer wichtig und er hat zwar mehr verdient, aber ich habe gesagt, wir betreuen 50%, also zahlen wir auch einfach 50%. Deswegen haben wir gar nicht gerechnet. Das ist bis heute so.
Gehälftelt.
Ja, ob es fair ist, ist dann wieder die Frage, oder?
Also andere Frage, ja.
Genau, in meinem Fall ist es natürlich so, dass ich einfach dran geblieben bin und gesagt habe, ich schiebe meine Karriere weiter an gegen jeglichen Widerstand und mich heute finanzieren kann. Aber andere Frauen, wo sich die Paare dazu entschieden haben, dass die Frau zu Hause bleibt und dann genau in der Zeit, wo man eigentlich Karriere macht, dann quasi ihre Karriere oder ihren Berufsalltag pausiert und später nicht mehr so einfach einsteigen kann, finde ich es nicht fair. Also was ist fair? Es muss einfach für jedes Paar stimmen und es müssen beide überleben können. Und das konnte ich. Und da ist mir eine Diskussion über ein paar hundert Franken, war mir da zu blöd. Aber wie gesagt, das ist eine sehr privilegierte Situation.
Und ich frage mich auch, es sind ja schon viele Diskussionen, die man führen als Paar, obwohl man in einer Trennung steckt oder die schon vorbei hat. Denkst du, muss man befreundet sein, damit man das schafft?
Wir sind nicht befreundet. Also es ist ich glaube, das ist in wenigen Fällen so. Und ich finde das mega schöne Fälle, wo die Eltern es wirklich schaffen und beide entscheiden, hey, es funktioniert nicht, wir sind alle unglücklich. Aber das, was ich so mitbekomme, ist es eigentlich in den meisten Fällen so, dass eine Person geht und die andere das nicht so cool findet und dann halt sehr verletzt ist und im Selbstwert gekränkt Und ich bin einfach froh, dass wir das beide so hinkriegen, dass wir sagen, unser Kind ist im Fokus. Das, was zwischen uns beiden passiert ist, ist vielleicht nicht cool gewesen, aber für uns geht's um die Kleine. Das heißt, wir machen uns nicht gegenseitig runter vor ihr, wir feiern aber auch nicht Weihnachten miteinander.
Ich möchte nochmal aufs Thema Mental Load zurückkommen. Du hast gesagt, dir hat es Mental Load genommen, also es ist einfacher heute. Ich könnte mir aber noch vorstellen, gerade in dieser Anfangszeit, wo man so viel diskutieren und organisieren muss, dass es für gewisse Paare auch anders ist, also dass wenn noch Mental Load dazukommt.
Absolut. Also das höre ich in meiner Community, dass das sehr anstrengend ist, weil du hast ja einerseits diese emotionale Belastung, den Konflikt, dann geht man ja vielleicht in so einer Situation auch nicht eben so liebevoll miteinander um und findet dann irgendwie einen Kompromiss, sondern, also ich meine, das sind ja diese schlimmen Rosenkriege, wo dann oft auch Kinder drunter leiden, wenn sie sich dann um den letzten Kaffeelöffel streiten und so. Und ich muss sagen, bei uns gab es das mit den Diskussionen nicht so, weil ich halt dann mitten im Burnout hing. Da war nicht viel mit mir zu diskutieren. Ich war nicht wirklich ansprechbar. Und wir mussten es einfach irgendwie regeln. Aber sonst kann ich mir, also ist das definitiv zusätzlicher Mental Load. Und ich glaube auch Risiko, sag jetzt mal einfach Risiko, auch dass beide sehr belastet sind.
Und wenn wir schon gerade bei den Herausforderungen sind, ich stelle es mir auch schwierig vor, aber wenn du deine Tochter eine Woche lang nicht siehst, du hast gewisse Freiheit, aber du verpasst natürlich auch Sachen, also vielleicht mal einen Geburtstag, Weihnachten, irgendwann die Einschulung, wichtige Ereignisse. Wie gehst du mit dem um?
Also wir haben das inzwischen geregelt, auch schriftlich. Ich bin jetzt niemand, der sich so wahnsinnig an Terminen festhält, oder ich bin jetzt auch nicht die Person, die so wahnsinnig auf Weihnachten geil ist, auf gut Deutsch. Und ich weiß aber, dass das in seiner Familie sehr wichtig ist. Und da haben wir uns halt dann am Anfang darauf geeinigt, dass zum Beispiel der 24. machen die ein großes Familienfest. Das ist mir dann wurscht. Aber es war jetzt schon zweimal so, dass sie am Geburtstag nicht bei mir war. Und da bin ich dann schon melancholisch geworden, weil ich meine, das ist dann der Moment, wo ich weiß, hey, jetzt um die Uhrzeit, vor 5 Jahren habe ich nach 40 Stunden Wehen mein Kind rausgedrückt.
Aber du bist nicht geboren, da.
Ja, genau. Aber auch da muss ich sagen, ach, was sind schon Daten? Ich weiß ja, ich feiere dann in der Woche drauf mit ihr nach und zwar nicht zu knapp. Und so Sachen wie jetzt Einschulung und so, wir sind keine Erzfeinde, dass wir uns nicht, also das machen wir sicher zusammen.
Das ist auch noch schön.
Ja.
Oder dass dann gleich einmal eine Ausnahme geben darf.
Ja, sind.
Thema Ferien?
Ja, sie hat ja Checkpot. Sie kann eine Woche, also
alles.
Ja, sie hat mal gefragt, warum andere Eltern, also warum andere Kinder mit ihren Kindern, Mama und Papa in Urlaub fahren. Und dann habe ich gesagt, ja, weil die halt nicht getrennt sind. Aber sie hätte das Glück, dass sie ja dann zweimal in Urlaub fahren darf. Und heute ist es tatsächlich so, dass sowohl ihr Papa als auch ich wieder in der Partnerschaft sind. Und jetzt hat sie wie Bonus-Mama, Bonus-Papa, wie man da so sagt. Und dann fahren wir ja doch wieder so familienkonstruktmäßig in Urlaub. Und ich glaube, sie findet es recht cool. Und außerdem machen wir auch noch sehr unterschiedlich Urlaub. Also er ist eher so auf der Luxusseite und ich eher Adventure. Und sie hat dann so die volle Bandbreite. Also eigentlich hat sie den vollen Checkpot.
Den super.
Ja.
Ich habe noch eine fiese Frage, die ich eigentlich nicht gerne stelle.
Aber raus.
Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen? Also so das Gefühl, dass du als Mutter mehr müsstest da sein oder machen?
Nicht mehr.
Sehr gut.
Ja. Es war natürlich, also ich meine, der Mom Guilt, der ist ja, ich habe den immer noch, aber nicht, weil wir getrennt sind oder weil sie dann eine Woche dort ist oder so, sondern aus Situationen raus, ich finde, ich sage jetzt mal, als erste Generation, die sich ja auch wirklich mit den eigenen Traumata aus der Kindheit und so Zeug auseinandersetzt und man viel achtsamer oder vielleicht bedürfnisorientierter erziehen will, setzt man sich sehr viel mit seinem eigenen Verhalten auseinander und schämt sich dann vielleicht auch für Sachen, wenn einem dann doch mal der Hut geplatzt ist. Aber weil sie jetzt eine Woche beim Papa ist und dann eine Woche bei mir, da habe ich kein Guilt, weil ich genau weiß, es geht ihr da wunderbar, sie ist da glücklich und da muss ich mir keine Sorgen machen und mich auch nicht dafür schämen, dass ich die Woche, wo sie nicht da ist, genieße.
Total richtig. Ich fasse zusammen, es ist nicht immer einfach, aber unterm Strich ist das für euch das richtige Modell, das mehr Vorteil hat als Nachteil. Welchen Tipp würdest du Eltern geben, wo sich die alternierende Obhut jetzt gerade überlegen?
Miteinander reden. Also eigentlich wäre es ja schön, wenn Paare sich schon bevor sowas passiert damit auseinandersetzen. Eigentlich würde ich heute sogar sagen, schon vor der Geburt oder vor der Kinderplanung sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Es ist dann immer anders, wenn das Kind auf die Welt kommt, weil man kann noch schon von Anfang an sagen, ja, ich will dann gerade wieder nach 2 Monaten arbeiten gehen, aber es kann dann ja auch ganz anders laufen. Aber letztendlich mehr Regeln, mehr reden, mehr aufschreiben. Und wenn es halt dann mitten während der Trennung ist, halt wirklich immer wieder versuchen zu überlegen, okay, wir sind verletzt, aber was ist das Beste für unser Kind?
Karin, du hast gerade genickt. Jetzt, wenn du auf deine Fälle zurückschaust, die du beraten hast, was braucht es, damit die alternierende Obhut funktioniert?
Also sie muss vor allem in der Praxis funktionieren. Also auf dem Reissbrett allein lange es nicht. Also Julia hat es sehr gut beschrieben, oder sie hat das Privileg gehabt, dass sie hat eine Wohnung finden im Umfeld vom Kind, also eine alternierende Obhut von der Papi zu Genf wohnt und die Mami zu Zürich. Es funktioniert nicht. Das ist einfach praktisch nicht machbar, oder? Das Kind muss ja im Umfeld können bleiben. Das ist sicher mal ein wichtiger Punkt. Und die Eltern müssen auch können kooperieren miteinander. Eben, sie müssen nicht Freunde sein. Also, das ist nicht nötig. Aber den Fokus wirklich aufs Kind haben und können kooperieren, sich absprechen. Es gibt vieles zu organisieren, miteinander. Dann funktioniert's. Und eben, es ist auch eine Frage der Finanzen. Können wir es uns auch wirklich leisten?
Und ich nehme auch mit, dass man gewisse Flexibilität behalten muss. Oder Julia, ihr habt einmal irgendwie angefangen, habt dann gemerkt, es scheitert an der Realität. Haben es wieder zusammen neu geregelt. Auf das muss man sich wahrscheinlich auch vorbereiten.
Absolut. Das Kind, es verändert sich auch die Lebenswelt des Kindes. Es wird dann irgendwann, geht es dann darum, ja, wie geht es denn nach der Primarschule weiter? Oder auch, was natürlich auch passieren kann, ist, dass einer von beiden dann eben, was du jetzt vorher angesprochen hast, dass dann jemand wegziehen möchte, weil er eine neue Partnerschaft hat oder so. Und dann wird es natürlich kompliziert und dann muss man hinsitzen und schauen, okay, wie regeln wir das jetzt? So, dass es fürs Kind das Beste ist, weil wenn du jetzt nach Genf ziehst, kannst du ja nicht jeden Morgen 4 Uhr mit ihr losfahren, um sie in den Kindergarten zu bringen.
Genau. Wir wollen am Thema dranbleiben, darum noch einen kleinen Aufruf. Der Beobachter sammelt inspirierende Beispiele, wo sich Paare neu arrangieren, obwohl die Liebe erloschen ist. Vielleicht betreuen sie, die gerade zuhören, auch gemeinsam Kind, oder sie teilen mit ihrem Ex einen Hund, oder sie führen gemeinsam einen Betrieb, irgendein Projekt, das sie zusammen weitermachen. Die Geschichten würden wir gerne hören. Und in den Shownotes finden Sie unseren Kontakt und alle besprochenen Artikel zum Thema. Das war Beobachter Radar mit Julia Panknin, Karin von Flüe und mir, Jasmin Hilbling. Danke euch beiden vielmals für das Gespräch und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören. Bis bald.